ist das Glauben.
Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Martin Löschberger begrüßt Sie am Mikrofon zum Grundkurs des Glaubens. Heute die Fortsetzung über die 10 Gebote. Wir sind heute beim 8. Gebot angelangt. Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. So steht es im Buch Exodus, Kapitel 20, Vers 16. Eben die große Wahrheitsfrage steckt dahinter. Natürlich gibt es entsprechende Aussagen auch im Neuen Testament. Jede Menge ist davon zu lesen, aber davon mehr wird Ihnen Pater Lukas Temme betrachtend verkünden und den ich nun ganz herzlich im Kloster der Passionisten in Schwarzenfeld begrüße. Grüß Gott, Pater Lukas.
Grüß Gott, Herr Löschberger.
Ja, die 10 Gebote, das ist etwas, das passt so wundervoll in den Grundkurs des Glaubens, denn immer wieder stehen wir manchmal irgendwie vor dem Nachdenken, wenn wir gefragt werden, ja, wie lautet das 5. oder das 7. oder das 8. oder 9. Gebot, wie auch immer. Auf jeden Fall, man kann nicht genug darüber Betrachtung halten, weil es ja auch immer wieder mit unserem ganz persönlichen Glaubensleben zu tun hat, wie wir vor Gott stehen, was ist unsere Grundorientierung. Und die 10 Gebote, der Dekalog, der reicht schon so weit zurück und Gott hat uns diesen Dekalog mit auf den Weg gegeben, den Menschen auf ihrem Weg der Heilsgeschichte. Aber davon jetzt mehr im Einzelnen. Pater Lukas Temme, wir können nachher anschließend an den Vortrag noch im Gespräch bleiben. Sie können Fragen richten an Pater Lukas und wir beginnen jetzt einmal mit dem Vortrag. Bitte sehr.
Ja, gerne. So langsam neigt sich die Reihe über die 10 Gebote ja dem Ende zu und wir wollen heute unser Augenmerk auf das 8. Gebot, du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen, richten. Schlagen wir das Alte Testament auf, dann finden wir in den beiden Dekalogsberichten, wie schon bei den anderen Geboten, dass beide Berichte dieses Gebot fast identisch erwähnen. Im Buch Exodus heißt es, wie eben schon gesagt, im 20. Kapitel, Vers 16, du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Und im Buch Deuteronomium lesen wir, du sollst nichts Falsches gegen deinen Nächsten aussagen. Nach seiner ursprünglichen Bedeutung hatte dieses Gebot seinen Platz im Gerichtswesen. Früher gab es die sogenannten Schiedsgerichte. Jede Partei brachte ihre Zeugen mit und wenn zwei Zeugen das Gleiche aussagten, so war das Urteil besiegelt. Oft hing also das Schicksal von Menschen von den Aussagen der Zeugen ab. Ein falsches Zeugnis wurde als schwere Schuld geahndet und dem Falschaussager wurde dann das gleiche Urteil zugesprochen, welches er ungerecht herbeigeführt hatte. Für das gläubige Volk Israel stand aber mehr dahinter. Nämlich nicht nur ein falsches Urteil, sondern auch der Bruch des Bundes mit Gott. Im Bund mit Gott sollte ein solches Vergehen ausgeschlossen sein. Für die Juden wäre dies ein Rückfall in die Knechtschaft, aus der Gott sie ja gerade erst befreit hatte. Darum sollte dieses 8. Gebot nicht nur den Unschuldigen vor der Verurteilung bewahren, sondern auch vor dem Bundesbruch mit Gott schützen. Wenn auch diese Gedanken weiterhin Gültigkeit haben, so ist doch in der Geschichte Gottes mit seinem Volk immer wieder dieses Gebot ausgedehnt, immer wieder weitergefasst worden. Heute geht es in diesem Gebot, um es ganz schlicht zu sagen, um die Wahrhaftigkeit und um die Wahrheit in allen menschlichen Bereichen. Hier fällt vieles drunter. Zum Beispiel die Lüge, die Verleugnung, die Rufschädigung, die Ehrabschneidung, der Betrug, das mangelnde Vertrauen. Oft neigt der Mensch dazu, sich durch Lüge, durch Vertrauensbruch oder Herabsetzung eines anderen Vorteile zu verschaffen, durch Schmeichelei und durch Unterwürfigkeit eine bessere Stellung zu bekommen oder durch Prahlerei und stolzes Daherreden mehr aus sich zu machen, als man doch in Wirklichkeit ist. Doch wenn wir ehrlich sind und in uns hineinhören, so ist doch in uns eine große, eine tiefe Sehnsucht nach Wahrheit, nach Wahrhaftigkeit. In jeder geschichtlichen Epoche hat es eine andere Vorstellung von Wahrheit gegeben. Wir leben heute in einer Zeit, in der Menschen sich schwer tun mit einer allgemeingültigen Wahrheit. Alles ist gleichgültig geworden, heißt es. Aber dadurch, dass alles gleichgültig geworden ist, wird doch auch alles gleichgültig, oder etwa nicht? Wenn heute jemand auftritt und trotz aller Kritik an seinem Anspruch auf allgemeingültige Wahrheit festhält, so wird er sehr schnell als intolerant, als diskriminierend hingestellt. Wenn man sich heute korrigieren lässt in seinen Meinungen, gilt man oft mehr als der, der wahrhaftig an seiner Position festhält, solange sie wahr ist. Durch die vielen Möglichkeiten der Medien ist es heute spielend leicht, seine Meinung, seine Wahrheiten, aber auch seine Falschheiten bis in den letzten Winkel der Erde zu bringen. Wenn auch durch die Medien vieles leichter, vieles besser geworden ist, so kann uns auch bewusst werden, oder wir dürfen nicht der Gefahr erliegen, dass die Medien die neuen Wahrheitsinstanzen werden. Schaut man auf die Nachrichten, so hat eine neue Umfrage und Untersuchung ergeben, dass 1,4% der Nachrichten über die Kirche sind oder den Glauben beinhalten. Und dass es dort meist um negative Dinge geht. Die Wahrhaftigkeit ist eine Tugend. Wir Christen sind aufgerufen, diese auch zu praktizieren, und zwar in allen Bereichen unseres Lebens. Im Reden, im Denken, im Handeln und vor allem im Umgang miteinander. Doch worin zeigt sich eigentlich Wahrhaftigkeit? Wollen wir dies in einen Satz fassen, so könnten wir sagen, wahrhaftig ist man dann, wenn jemand in seinem Reden mit der inneren Einstellung seines Herzens im Einklang steht und dies durch sein Tun und Handeln auch nach außen zeigt, wenn er, wir sagen das so schön, einheitlich ist und wenn er sich nicht nach den verschiedenen Meinungen dreht. Und es beginnt nicht erst im Hinblick auf den Nächsten oder auf Gott, nein, auch schon auf sich selbst hin ist der Mensch zur Wahrhaftigkeit gerufen. Ein Beispiel. Zum Beispiel in den Vorsätzen, die man sich nimmt oder die man sich gegeben hat, um von schlechten Gewohnheiten frei zu werden. Es spricht von menschlicher Reife und innerer Stärke, wenn sich jemand richtig einschätzt und seinen Vorsätzen treu bleibt. Wer nämlich einen Vorsatz fasst, muss wissen, ob er den Vorsatz, den er sich genommen hat, auch halten kann. Oder ob es nicht von vornherein schon zum Scheitern verurteilt ist, weil das Ziel, das man sich ausgesucht hat, viel zu weit oben ist oder nicht erreichbar ist für mich in meinem Tun, mit meinen Talenten, mit meinen Fähigkeiten. Genauso steht es mit unserem Wort, welches wir anderen gegeben haben, mündlich oder schriftlich. So zum Beispiel in der Treue, die man sich in der Ehe verspricht, die man sich in der Familie schuldet oder auch in der Gemeinschaft. Überlegen Sie einmal, wie viel in unserem Leben auf Wahrhaftigkeit beruht. Wie oft sind wir auf das Einhalten von Versprechen anderer oder vom Einhalten von Verabredungen oder wenn sich jemand etwas ausleiht, dass er es wieder zurückbringt, angewiesen. Wenn wir unsere Versprechen nicht halten, dann täuschen und ja, vielleicht verletzen wir sogar den anderen. Manchmal stellt sich in unserem Leben die Frage, ob wir immer an Versprechen und Verträge gebunden sind oder ob sie auch mal nichtig werden. So, sind Versprechen, die sich auf eine unsittliche, auf eine unerlaubte Handlung beziehen, von vornherein ungültig und dürfen sogar nicht erfüllt werden. Bei Verträgen erlischt die Gültigkeit ebenfalls, wenn sie unsittlich sind oder in einer betrügerischen Absicht geschlossen wurden. So ist die Diskretion eine Verhaltensweise, die ebenfalls unter dieses Gebot fällt. Wenn wir daran denken, dass alle Gebote in dem einen Gebot zusammengefasst sind, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, darf und kann unser sittliches Handeln niemals im Widerspruch zur Liebe stehen. Das gilt auch in der Veröffentlichung von Wahrheiten. Sie ist nur sittlich geboten, wenn sie im Einklang mit der Liebe zum Betreffenden steht, die diese Wahrheit betrifft, und nicht, um ihm etwa zu schaden. Wir sollen handeln nach der Devise, alles, was man sagt, muss wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, muss man sagen. So wäre es verantwortungslos, wenn ich jemandem zwar die Wahrheit sage, diese ihn aber verletzen und beschämen würde und die Gemeinschaft und das Vertrauen, welches uns beide verbindet, damit zerstören würde. Deshalb ist immer zu bedenken, wer jemanden aus boshafter Absicht Wahrheiten ins Gesicht sagt, versündigt sich gegen das Gebot der Nächstenliebe. Wer ihm aber die Wahrheit in Liebe sagt, vermag ihn zur Einkehr und Umkehr zu bewegen. Denken wir immer daran, was der Apostel Paulus uns sagt, nur die Liebe schuldet ihr einander immer. All unser Tun, unser Handeln muss von der Liebe geprägt sein. Genauso ist es, wenn es um die Weitergabe von Informationen an Dritte geht. Die Tugend der Wahrhaftigkeit schließt die Diskretion ein, samt der Zurückhaltung im Reden und die Fähigkeit, auch schweigen zu können. Das Herz auf der Zunge zu tragen, ist sicherlich nicht die beste Form und man verletzt damit schnell jemanden. Es wird berichtet, dass einmal eine Frau zu einem Beichtvater gekommen ist und dass dieser ihr eine besondere Buße aufgegeben hat. Sie beichtete, dass sie oftmals boswillig über ihre Nächsten geredet hat und Unwahrheiten in Umlauf gebracht hat. Da schickte sie der Beichtvater mit einem Federkissen auf den Berg und gab ihr den Auftrag, dort oben dieses Kissen auszuschütteln und die Federn fliegen zu lassen. Sie kam zurück und sagte ihrem Beichtvater, dass sie dies getan habe. Darauf sagte er, sehr gut, nun geh und sammle die Federn wieder ein. Da sagte die Frau zu ihm, aber das ist doch völlig unmöglich. Der Wind hat die Feder mittlerweile in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Da sagte der Beichtvater zu ihm, siehst du, genauso geht es mit den Unwahrheiten, die wir über Menschen verbreiten. Sie sind wie diese Federn einfach nicht mehr einzufangen. Ich denke, das ist ein sehr schönes Beispiel, wie wichtig es auch ist, schweigen zu können, zurückhaltend zu sein im Reden. Und Sie kennen sicherlich die Erfahrung, dass man, wenn man etwas schnell unter die Leute bringen muss, es nur unter dem Siegel der Verschwiegenheit tun muss, denn geht es meistens noch viel schneller als sonst unter die Leute. Aber genauso schlecht ist es, wenn man versucht, durch beständiges Fragen und Bohren jemanden irgendeine bestimmte Information zu entlocken. Deshalb ist es unter bestimmten Gegebenheiten durchaus erlaubt, eine Antwort zu verweigern oder die Frage zurückzuweisen. Deshalb darf ich niemals eine Falschaussage machen, wenn der Fragende selbst sich eine volle Antwort erwirkt hat. Darf man aber in Liebe die Wahrheit verweigern, also nicht antworten. Lüge ist, gegen die Wahrheit zu reden und sie jemanden zu verschweigen, der eigentlich ein Recht darauf hat, sie zu kennen. Ein weiterer Sachverhalt sicherlich, der unter dieses Thema fällt, unter dieses große Thema Diskretion und Wahrhaftigkeit, ist das Briefgeheimnis. Das Briefgeheimnis ist eins von den Vereinten Nationen 1948 festgelegtes Menschenrecht. Dieses Menschenrecht wird verletzt, wenn jemand unbefugtes fremde Briefe öffnet. Es ist ein schwerer Verstoß gegen die Intimsphäre des Menschen und das Persönlichkeitsrecht. Der Verstoß gegen das Briefgeheimnis stört das Vertrauensverhältnis und die Glaubwürdigkeit. Das Öffnen von Briefen ist nur dann erlaubt, wenn dadurch ein Verbrechen verhindert werden kann. Dies gilt übrigens auch für den Staat. Es darf keine allgemeine Briefzensur geben. Unter anderen ist ein Grund dafür, dass das Vertrauen der Bürger in den Staat zerstört wird. Unter das achte Gebot fällt auch die sogenannte Ehrabschneidung. Hiermit ist gemeint, wenn zum Beispiel ohne nötigen Grund die Fehler eines Menschen bekannt gemacht werden oder Fehler bekannt gemacht werden, die der Betreffende gar nicht hat oder nur teilweise der Wahrheit entsprechen. Ebenso verwerflich sind Pauschalurteile oder Generalverdachte. Also alle generelle Verdächtigungen gegen eine Minderheit, andere Rassen oder Andersdenkende, in denen Eigenschaften oder Motive unterschoben werden, welche weder bewiesen noch den Tatsachen entsprechend sind. Aber auch schon das lieblose Reden über andere fällt unter dieses Gebot. In allen Aussagen über andere muss es vor allem darum gehen, dass jemand mit aufrichtigem Respekt über andere denkt und spricht. Dies ist gerade dann wichtig, wenn es um Abwesende geht, weil diese keine Möglichkeit haben, sich zu rechtfertigen. Doch wo dürfen wir Fehler von Mitmenschen ansprechen? Immer da, wo die Fehler des Einzelnen andere belasten oder gefährden. Dort, wo es darum geht, Fehler vielleicht auch zu vermeiden. Und es geht immer wieder darum, denjenigen anzusprechen, der mit diesem Fehler behaftet ist oder der droht, diesen Fehler zu begehen, und nicht jemand anderen. Es ist immer leichter, über jemanden zu reden, als mit jemanden. Deshalb kommt der Aussage zum Beispiel vor Gericht eine wichtige Bedeutung zu. Die Frage, die uns dann sofort in den Sinn kommt, ist, ob es gerechtfertigt ist, vor Gericht nicht die Wahrheit zu sagen. Wie sieht es zum Beispiel in den Unrechtssystemen aus, wo Völker unterdrückt und Menschen unterdrückt werden? Hier ist der Katechismus ganz klar, indem er herausstellt, ich zitiere, das Recht auf Wahrheit ist weder unbedingt noch absolut. Höchstes und oberstes Gebot ist das Gebot der Nächstenliebe. Wer eine Aussage dazu missbrauchen will, einen anderen schweren Schaden zuzufügen, handelt nicht aus der Nächstenliebe. Er baut nicht Gemeinschaft auf, sondern zerstört sie schon durch die böse Absicht. Dadurch hat er das Recht auf Wahrheit verwirkt. Soweit der Katechismus. Die höchste Form der Wahrheitsbekräftigung ist die Ablegung zum Beispiel eines Eides, indem man sich auf Gott als Zeugen beruft. Dies haben wir ja schon bei der Betrachtung des zweiten Gebotes angeschaut. Der glaubende Mensch sieht darin einen Akt der Gottesverehrung. Ein anderes wichtiges Problem, welches sich bei der Frage nach Wahrhaftigkeit stellt, ist zum Beispiel die Aufklärung bei einer schweren Krankheit. Darf ich einem Patienten verschweigen, dass er vielleicht unheilbar krank ist und dem Tod entgegengeht? Mit dieser Frage wollen wir uns nach einer kurzen Pause beschäftigen. Wie sieht es aus mit der Aufklärungspflicht in einer schweren Krankheit? Jeder hat das Recht zu erfahren, wie es um ihn bestellt ist. Ich denke, es geht eher darum, ob man es in einfühlsamer Weise und mit dem nötigen Fingergespitzengefühl sagt oder ob es in einer plumpen Art und Weise geschieht. Kranke, gerade unheilbar Kranke, haben ein tiefes Gespür für ihre Situation. So kann diese falsche Rücksichtnahme oftmals auch ein ersehntes Gespräch oder einen offenen Umgang mit der Situation verhindern. Noch einmal, es geht vor allem um das Wie, sage ich es einem Patienten. Es wird wohl nicht einfach um die Weitergabe einer Information gehen, sondern wie wird man in einem begleitenden Prozess einsteigen, der dem Patienten ermöglicht, über seine Situation, seine Ängste und Fragen zu reden. Also es geht hier nicht darum, den Kranken die Wahrheit ungeschminkt zu sagen, sondern um das Bemühen, ihm die Wahrheit so beizubringen, wie er sie verkraften kann, wie er mit ihr umgehen kann und vor allen Dingen, wie sie ihm vielleicht auch helfen kann. Wir kennen sicherlich alle die Situation, da hat man jemandem ein Geheimnis anvertraut und am nächsten Tag weiß es der halbe Ort. Wie schaut es aus mit der Verschwiegenheitspflicht? Gerade bei Berufsgruppen wie zum Beispiel uns Priestern. Wie sieht es aus mit dem Beichtgeheimnis? Dieses ist sicherlich das strengste Gebot, was dem Priester auferlegt ist. Das sehen wir schon daran, dass ein Priester, welcher gegen das Beichtgeheimnis direkt verstößt, sich die Strafe der Exkommunikation zuzieht. Der Priester darf unter keinen Umständen über das ihm Anvertraute sprechen. Was weniger bekannt ist, ist, dass auch der Beichtende selbst einer Diskretion unterliegt. Wenn dies auch nicht dem Beichtgeheimnis des Priesters gleichkommt, so ist es doch im Sinne der Gerechtigkeit, dass der Beichtende behutsam mit Dingen, gerade mit dem, was der Priester ihm gesagt hat, umgehen. Der Grund ist gerade durch die Bindung an das Beichtgeheimnis des Priesters gegeben, weil er sich ja dann auch sehr schlecht gegen das falsch Wiedergegebene verteidigen kann. Er muss ja das Beichtgeheimnis wahren. Wenn dort nun etwas in der Öffentlichkeit weitererzählt wird aus der Beichte, meinetwegen der Zuspruch, dann kann ich als Priester mich ja gar nicht rechtfertigen. Ich unterliege dem Beichtgeheimnis, egal wie verstellt es wiedergegeben wird, was dort in der Beichte gesagt worden ist. Deshalb ruft die Kirche die Beichtenden genauso zur Verschwiegenheit auf. Werfen wir nun noch einen Blick in das öffentliche Leben hinein. Jeder Mensch hat das Recht und die Pflicht, bei der Gestaltung der Gesellschaft mitzuwirken und seine Wertvorstellungen und Überzeugungen hier einzubringen, um die Gesellschaft nach der Erkenntnis der Wahrheit zu gestalten. Doch die Erfahrung, welche wir immer wieder machen, ist, dass gerade kleine Gruppen die lauteren Schreier haben, sich durchsetzen, obwohl dies eigentlich mit ihrer Meinung keine Mehrheit haben. Aber die große Mehrheit der Bevölkerung schweigt dazu. Kritik, gerade im Hinblick auf Werte, Glaubensüberzeugungen, müssen konstruktiv, aber können kritisch sein. Wenn ich einen Beitrag leiste, der weniger der Wahrheit entspricht, sondern eigentlich nur der für mich erkannten Wahrheit, wie soll die Gesellschaft damit umgehen? Ich denke, wir müssen Zeugnis davon geben, dass die ganze Wahrheit über Jesus Christus offenbart worden ist und aus diesem Grund heraus die Welt zu gestalten ist. Ein Christ hat tolerant gegenüber Andersdenkende zu sein. Doch habe ich manchmal das Gefühl, dass heute Toleranz oft verwechselt wird mit Beliebigkeit. So nach dem Motto, jeder soll nach seiner Ansicht glücklich werden. Toleranz meint aber gerade vom eigenen Standpunkt aus, der auch klar benannt und eingehalten wird, dem anderen offen zu begegnen und ihn ernst zu nehmen, aber durchaus seine eigene Sichtweise zu vertreten und auch durchzuhalten. Eine gesunde Sichtweise setzt aber Wissen und Bildung voraus. Darum ist jeder Christ angehalten, sich zu bilden und nach Erkenntnis zu streben. Das schließt natürlich oder vielleicht auch gerade die religiöse Bildung mit ein. Jeder hat die Pflicht, seinen Beitrag zum Bildungswesen mit beizutragen und sich einzubringen, als Lehrender, als Ausbilder, als Eltern, als geistliche Begleitung oder halt als Auszubildender und als Lernender. Der Beitrag der Christen zu einer wahren, humanen Gestaltung des Bildungswesens besteht darin, dafür zu sorgen, dass im Bereich von Erziehung und Bildung auch Glaubenserziehung und religiöse Bildung eingebracht wird. Dies geschieht durch die Verkündigung der Wahrheit des Evangeliums und durch die Bezeugung des Glaubens im Leben, im Alltag. Die Wahrheit des Evangeliums umfasst viele Fragen, vor denen das menschliche Wissen verstummt. Nach dem Woher und Wohin, nach Leid und Tod, nach Schicksal und Sünde. Die ganze Entwicklung der Gesellschaft, ihrer Kultur und der Forderung, gerade in der Naturwissenschaft, bedürfen immer wieder der Rückkopplung an Gott. Nur von Gott aus wird es möglich sein, jedem Menschen die Würde zukommen zu lassen, welche ihm zukommt, nämlich Ebenbild Gottes zu sein. Gerade die Entwicklung der Forschung heute hat dazu geführt, dass man sich die Frage stellen muss, ob der Mensch alles darf, was er kann. Wir sind heute in der Lage, die Schöpfung so zu, ja, vielleicht sogar so zu manipulieren und so mit ihr umzugehen, dass ganz direkt in das Schöpfungswerk Gottes einzugreifen und es auch zu verändern. Ich denke an die Genforschung. Wir wissen nicht, was das einmal spätere Generationen bringen wird, ob es ihnen nicht Lasten auflegt, von denen wir heute keine Ahnung haben. Sicherlich darf die Freiheit der Forschung von außen keine Schranken gesetzt werden. Es muss vielmehr von ihr, der Forschung selbst, kommen, so als ethische Verpflichtung in der Rückkopplung an Gott, in einer Selbstkontrolle und Orientierung am Willen Gottes. Ich denke, das ist die Voraussetzung, die wir heute immer mehr aus dem Auge verlieren. Ist das, was wir tun, im Willen Gottes? Eine Wahrhaftigkeit, die heute oft diskutiert wird, die Wahrhaftigkeit der Politik. Sie muss offen und gerade für den Bürger verständlich agieren, sich auch der Kritik des Bürgers stellen. Sie muss die Öffentlichkeit informieren und sie muss gerechtfertigte Stellungnahmen zur Kenntnis nehmen und sich daran orientieren. Die Politiker schulden der Gesellschaft Wahrhaftigkeit und Treue zum gegebenen Wort. Wenn ein Verschleiern der Wahrheit vielleicht auch kurzfristig eine günstigere Lage zu bringen scheint, so ist es langfristig nicht vom Vorteil von der Wahrheit abzuweichen und nur den eigenen Vorteil zu suchen. Deshalb ist jeder Bürger aufgerufen, genau zu prüfen, wem er zum Beispiel bei der Wahl die Stimme gibt. Wer leichtfertig übertriebene Wahlversprechen glaubt, trägt dazu bei, dass auch künftige Menschen getäuscht werden können. Auch das hat mit Wahrhaftigkeit zu tun. Ich denke, ein weiteres Moment der Wahrhaftigkeit ist die Pressefreiheit und die Redefreiheit. Jeder Mensch hat das Recht, seine eigene Meinung in Wort und Schrift kundzutun. Aber sie muss der Wahrheit entsprechen und darf nicht zur Lüge oder Täuschung von Menschen gedacht sein. Deshalb sind hier gerade die Medien aufgerufen, wahrhaftig zu sein und die Wahrhaftigkeit nicht aus den Augen zu verlieren. Auch die Kunst fällt unter das achte Gebot. Sie dient der Freude und der Erbauung des Menschen und hat deshalb einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft. Doch hat die Freiheit der Kunst auch ihre Grenzen. Darstellungen, die durch Hetze den Frieden von Völkern oder Volksgruppen gefährden, Gewalt als Mittel von Konfliktlösung propagieren oder das Schamgefühl und das religiöse Bewusstsein verletzen, überschreiten die Grenzen der Wahrhaftigkeit und der sittlichen Zulässigkeit. Jetzt könnte jemand auf die Idee kommen und fragen, was ist denn dann mit der Werbung? Auch hier muss der oberste Grundsatz sein, Wahrhaftigkeit in den Aussagen. Wenn ich für ein Produkt werbe, muss es redlich sein. Der Nutzen des Produktes muss in einem gerechten Verhältnis zum Preis stehen. Ich darf in der Werbung nicht eine künstliche Welt aufbauen, welche dem Produkt nicht standhält. Wenn ich das tue, handelt es sich um eine eindeutige Täuschung. Werbung soll Vertrauen in die Güter, die beworben werden, schaffen und dieses darf den anderen humanen Werten nicht im Wege stehen. So zum Beispiel bei der Achtung der Würde des Menschen. Wir haben es in den vergangenen Monaten erlebt, als es wieder einmal um den gläsernen Menschen ging. Dieses Bestreben ist mit der Personenwürde des Menschen nicht vereinbar. Aber auch der Datenschutz ist daher sittlich und rechtlich gefordert. Auch der Datenschutz fällt unter das achte Gebot. Aber man muss ganz klar sagen, dass es Werte gibt, die wichtiger sind als der Schutz der Privatsphäre, so zum Beispiel die äußere und innere Sicherheit eines Staates. Alles bedingt ist es, allerdings ist es unabkömmlich dafür zu sorgen, dass keine Unbefugten an Daten kommen und diese in Umlauf bringen können. Ich denke, wir können sehen, wie weiträumig auch das achte Gebot ist und wie wichtig es ist, eine intensive Beschäftigung mit diesem Gebot zu betreiben und wie aktuell auch heute noch dieses Gebot ist, gerade heute. Zum Abschluss möchte ich nun wieder kommen mit den Gedanken von unserem Heiligen Vater Papst Benedikt, die er zu diesem Gebot verfasst hat. Er schreibt, Ich meine, hier ist einfach die Bedeutung der Wahrheit als ein grundlegendes Gut des Menschen verankert. Alle Gebote sind ja Gebote der Liebe oder der Ausfaltung des Liebesgebotes. Sie haben insofern alle ganz explizit auch mit dem Gut der Wahrheit zu tun. Wenn ich mich vor der Wahrheit wegstehle oder Wahrheit verfälsche, in die Lüge verfalle, schade ich häufig dem anderen. Ich schade aber immer auch mir selber. Aus der kleinen Lüge wird bekanntlich leicht eine Gewohnheit, eine Weise, sich durch das Leben zu schwindeln, sich überall mit der Lüge zu helfen und selber dann in der Lüge verstrickt zu sein, damit gegen die Wirklichkeit zu leben. Mit inbegriffen ist zudem, dass jede Verletzung dieser Würde der Wahrheit den Menschen nicht nur erniedrigt, sie ist auch ein grober Verstoß gegen die Liebe. Denn wenn ich dem anderen die Wahrheit vorenthalte, enthalte ich ihm ein wesentliches Gut vor und führe ihn auf den falschen Pfad. Wahrheit ist Liebe. Und Liebe, die gegen die Wahrheit stehen würde, würde sich selbst entstellen. Soweit unser Heiliger Vater. Ich denke, wir sehen auch in diesen klaren Worten, dass immer wieder die Liebe gefragt ist, immer wieder zu überprüfen in unserem Reden, in unserem Handeln, ob es der Liebe entspricht, ob es der Wahrhaftigkeit entspricht. Denn da, wo wir aus der Wahrheit handeln, dort wird auch die Liebe sichtbar. Dankeschön.
Heute im Grundkurs des Glaubens die Reihe Die Zehn Gebote mit Pater Lukas Temme von den Passionisten aus Schwarzenfeld. Heute hat er betrachtet das achte Gebot: Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Wir haben noch einige Minuten Zeit in diesem Senderahmen. Sie können jetzt anrufen und auch Fragen dazu stellen aus Ihrem persönlichen Erfahrungsumfeld. Vielleicht bis zur ersten Anruferin, zum ersten Anrufer gleich von mir eine Frage an Sie, Pater Lukas. Wenn man dieses Gebot hernimmt und es vielleicht so die Wahrheitsfrage, das bekannteste, was ja uns auf der Zunge liegt, ist ja die Lüge schlechthin und alle Kompromisse, die man da rundherum macht. Warum ist das so ein starkes Phänomen, dass wir geneigt sind, in unserer modernen Welt so leicht Kompromisse mit der Wahrheitsfrage zu machen?
In einer Welt, die immer wieder diese, wie ich eben gesagt habe, diese Rückkopplung an Gott, ja, aus den Augen verliert, ja.
Ja.
Da geht es ja dann auch irgendwo um die, wie soll ich sagen, um das Präsentsein in dieser Welt, ja. Also ich muss mein Glück, mein vollkommenes Glück, und jetzt kommt, koste es, was es wolle, in dieser Welt erreichen, ne? Und da ist es natürlich leichter, sich durch die Lüge oder auch durch Prahlerei oder Aufschneiderei oder dadurch, dass ich mich gegen andere verleugnerisch verhalte oder so, in den Vorteil zu bringen, ne?
Ja, ja.
Ja, wie gesagt, wenn ich Gott aus dem Augen verliere als die, ich will mal sagen, die moralische Instanz auch, ja, dann denke ich, wird sowas viel schneller möglich, als wenn ich im Glauben stehe.
Ja.
Ja.
Das ist wahrscheinlich auch, sogar geht es so weit, dass auch vielleicht viele Christen auch die tiefe Dimension der Gewissenserforschung auch verloren haben. Mhm. Wo es dann oft zur Anwendung käme, nämlich dass man oft in der Perspektive ist, ja, den Splitter in den Augen aller Nächsten zu sehen, aber den riesigen Balken im eigenen Auge nicht mehr, weil man vielleicht auch die Orientierung verloren hat. Ist das schon auch ein Phänomen der Orientierungslosigkeit?
Ja, sicherlich auch. Aber ich denke auch nochmal, dieses Verdunsten von Glaubenswissen und auch von Glaubenstraditionen. Zum Beispiel, dass man am Abend eine Gewissenserforschung macht, ja?
Ja.
Das muss man natürlich praktizieren, das kann man nicht von heute auf morgen, das muss man üben.
Ja. Ja.
Sich vielleicht abends mal hinsetzen und zu überlegen, war mein Tun und Reden heute von der Liebe getragen? Wen habe ich verletzt? Vielleicht durch mein Reden, obwohl ich die Wahrheit gesagt habe. Oder wo habe ich meinen Vorteil gesucht? Ja. Wem habe ich gedient heute?
Ja.
Ich glaube, das müssten wir alle wieder lernen. Ja. Sich immer wieder auch zu fragen, bin ich auf diesem Weg der Liebe, der Nachfolge Christi?
Jetzt einen Kontrastaspekt haben Sie auch angesprochen, nämlich dass wir im Rahmen dieses Gebotes in weitester Folge auch aufgerufen sind, wir Christen genau zu betrachten oder hinzusehen, wen wir wählen als Volksvertretung. Mhm. Das scheint mir fast ein Dilemma zu sein in unserer Zeit, denn wenn wir nur auf die Fristenlösung und auf diese Sache schauen, dann könnten wir praktisch fast keine Partei mehr wählen.
Also, da haben Sie natürlich recht. Aber zum Beispiel hat Papst, das Pius der XII., auf diese Frage geantwortet, im Zweifelsfall das geringere Übel zu wählen, ja? Zu schauen, wo man ich sage mal, den Schaden, den man der Wahrheit zufügt, auch möglichst gering halten kann. Ja. Und ich denke, wir sind manchmal auch viel, gerade was Wahlen angeht, ja, wenn man Leute fragt, haben sich denn mal die Wahlprogramme durchgelesen, ja? Und auch gerade im Hintergrund des Glaubens diese Programme gelesen oder so, ne? Ich glaube, wir informieren uns auch viel zu wenig darüber, wen können wir wählen, welche Parteien entsprechen dem christlichen Menschenbild am ehesten. Ne? Ich glaube, und auch die christlichen Politiker sind ja genauso zur Wahrhaftigkeit aufgerufen.
Hm.
Ja? Hm. Die müssten sich ja auch mal fragen, handeln wir aus dem Glauben heraus? Gerade was auch die Fristenlösung angeht und so, ne?
Ja. Ja, dann begrüße ich unsere erste Hörerin in der Sendung, Frau Götzen aus Düsseldorf. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Löschberger, grüß Gott, Pater Lukas.
Grüß Gott.
Ich finde es wirklich immer gut, über die 10 Gebote zu lernen, besonders dieses Gebot der Wahrhaftigkeit. Also mir wird nachgesagt, ich wäre das, was Sie damit lieblos bezeichnet haben. Ich wäre also so unverschämt ehrlich. Und ich gebe dazu jetzt einfach einen Hintergrund. Wenn man frei ist, also ich meine, bin behindert, aber wenn man finanziell, und ich war es, unabhängig ist, da konnte ich zum Beispiel von einer Betreuerin sagen, die sagt, ich fahre 4 Wochen Urlaub, die Zeit kann ich nicht überbrücken, das finde ich geradezu also unmöglich, finde das auch rücksichtslos von Ihnen und da müssen Sie leider gehen. Also ich musste nicht heucheln. Heute bin ich in einer ganz anderen Lage und ich finde das, mir tut es weh. Und ich finde es also ganz schlimm, dass man, wenn man gezwungen ist, also Menschen, ja, von Menschen abhängig zu sein, da ja die Wahrheit beugen muss, was ich fast gar nicht kann, weil ich heute immer noch dazu neige, die Wahrheit zu sagen, weil ich das viel, viel schöner finde, ganz abgesehen von dem Gebot. Ich finde es einfach schön, sowas Glasklares. Aber ja, dann stehe ich aber sehr schnell in der jetzigen Situation sehr blöd da. Oder ich denke auch zum Beispiel an einen Autohändler, der nur noch 2, 3 Autos hat, um seine Familie kämpft und sagt, nee, das Auto hat so und so viel drauf, aber es hat in Wirklichkeit, ja, was will er machen? Will er sagen, das Auto hat das und das und das müssen sie unbedingt nehmen, ein toller Wagen, weil er an seine Familie denkt und er weiß einfach, ja, wir müssen dann noch weiter Krankenversicherung bezahlen und sowas. Es ist schwierig, die Wahrheit zu leben, wenn man finanziell in der Enge
dranhängt.
Ja.
Ja, das auf jeden Fall. Aber es geht ja auch, glaube ich, verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, aber es geht ja um das Wie, ne? Und was sage ich? Was kann ich sagen? Wie ich eben gesagt habe, nicht alles, was ich sage, nicht alles, was wahr ist, muss ich sagen. Ja? Vielleicht kann man gerade vielleicht in Ihrem Fall irgendwo auch einen Konsens finden mit der Betreuerin, die da in den Urlaub geht, sage ich mal als Beispiel, ne?
Mhm.
Dass man vielleicht sagt, wir einigen uns auf 2 Wochen oder so.
Ja.
Dass man sich in der Mitte trifft.
Ja.
Das ist jetzt vielleicht auch ein blödes Beispiel, aber dass man sucht, sich in der Mitte zu treffen, ne?
Mhm.
Ja. Aber ich denke, dass es schon, ja, für unsere Gesellschaft wichtig ist, wahrhaftig zu sein. Ne?
Natürlich.
Ja, dass das vielleicht auch heute das ist, was zu kurz kommt. Ja.
Mhm.
Also mir persönlich zum Beispiel ist es lieber, jemand sagt mir die negative Wahrheit über mir ins Gesicht und sagt, das und das passt mir an Ihnen nicht, als genau das Gegenteil, was dann nicht stimmt. Ne?
Ja.
Ja, auch wenn es vielleicht für den Moment wehtut.
Ja.
Ja.
Ich bedanke mich, Pater Lukas.
Nicht zu danken. Gottes Segen
danke.
Ihnen.
Ja.
Ja. Auf Wiederhören, Frau Götzen. Danke für Ihren Anruf. Dann begrüße ich eine weitere Hörerin am Telefon, deren Namen uns in der Redaktion bekannt ist. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich rufe aus Österreich an und ich hätte eine Frage. Und zwar, sie beschäftigt mich jetzt schon jahrelang und ich habe dabei sehr großes Leid erleiden müssen. Und zwar, ich habe in einer Firma gearbeitet und da haben mehrere Vorgesetzte komplett so Umstrukturierungen gemacht und meine Lebensgeschichte komplett verdreht. Und das hat wahnsinnige Folgen auch in meiner Familie gehabt. Und ich wollte gern, dass man die Wahrheit sich anhört. Und bis heute ist es nicht geschehen. Und man hat mir auch nie die Chance dazu gegeben. Und ich kann damit überhaupt nicht für mich selbst umgehen, weil ich mir denke, das ist so eine Ungerechtigkeit und dass Menschen die Wahrheit sich nicht anhören wollen und einfach dann sagen, es ist recht, was sie gemacht haben.
Mhm. Pater Lukas, was kann man hier allgemein, aber doch konkret dazu
Obwohl
sagen?
Obwohl mehrere Chefs das praktisch waren und wissen, Ach, dass ich daran schon eine ganz lange Lebenszeit eine Schädigung habe.
Mhm. Sicherlich schon dieses Argument oder diese Sache, sie wollen sich das nicht anhören. Das zeigt ja indirekt auch, dass da schon noch irgendwo ein Bewusstsein ist, ne? Wenn ich mir die andere Seite nicht anhören möchte, ja, dann habe ich ja Angst davor. Ja? Ich denke, solche Sachen kann man letztendlich, ist natürlich schwierig, weil man ja da auch in einem Abhängigkeitsverhältnis steht, ne? Aber inwieweit man da über das Gespräch weiterkommt, das ist eine andere Sache. Ne? Eine Frage ist immer, wie können Menschen damit leben, ja, dass sie so verletzt worden sind durch Vorgesetzte? Ja, wie kann Heilung geschehen? Ja, und ich denke, das wird immer wieder die Frage sein, wie weit Menschen miteinander reden können.
Ja, das setzt natürlich in solchen Fragen, wo so betroffenes Leid da ist, dann
das setzt, leicht gesagt.
Ja, setzt sicher auch die Frage des Kreuzes ein. Mhm. Das heißt, das Geheimnis auch des Ertragens oder des Erduldens, weil bei einem gewissen Punkt kann man vielleicht dann nichts mehr aktiv ändern, sondern einfach vielleicht auch beten oder verzeihen und loslassen und einfach dem Herrn hinlegen. Das ist sicher wahrscheinlich auch ein richtiger Weg.
Mhm. Mhm.
Ja, ich hoffe, Sie haben vielleicht einen kleinen Impuls der Hoffnung bekommen. Es ist natürlich schwer, in einem konkreten Fall, wenn wir die Geschichte nicht kennen, gleich eine fertige Antwort zu geben. Aber viel Trost und viel Segen für Sie. Danke für Ihren Anruf. Dann begrüße ich Frau Schuster noch in der Leitung am Telefon. Grüß Gott.
Grüß Gott. Und bei den Herren, grüß Gott. Ich hätte eine Frage. Wenn ich jetzt mit einer Freundin gerne reden möchte und darüber, dass es vielleicht mit einem Freund, wenn ein Freund da ist, dass der nicht so gut ist und ich der Meinung bin, dass es sich vielleicht auf einen anderen Freund umsehen soll und jetzt komme ich da in Konflikt. Jetzt weiß ich nicht, soll ich hier dann die Wahrheit erzählen oder wie kann man das formulieren, dass man mit lieblichen Worten, mit der Liebe der Worte, den Menschen das klarstellen kann, dass es nicht so gut ist für sie.
Gut, wir haben noch eine kurze Zeit. Vielleicht gibt es eine gute Anregung dazu, Pater Lukas.
Ich denke, ich kenne jetzt Ihre Freundin natürlich nicht, ne? Sie müssten schauen oder vielleicht nachspüren, inwieweit da wirklich eine tragfähige Freundschaft da ist, in der man reden kann. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig auch. Ja, noch einmal, nicht alles, was weiß, muss ich sagen. Und eine Freundschaft ist auch viel wert, aber auch dann hält sie vielleicht das auch aus, darüber zu reden. Aber wie gesagt, ich wäre da sehr vorsichtig.
Gut, dann sage ich herzlichen Dank. Wir schließen zunächst einmal für heute das Thema ab. Die 10 Gebote, heute das 8. Gebot. Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Betrachtet hat er dieses Gebot heute Pater Lukas Temme, er ist Passionist in Schwarzenfeld. Und am Schluss der Sendung herzlichen Dank für die Gestaltung dieser Reihe, für die heutige Sendung. Und ich bitte noch um den priesterlichen Segen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Ich segne euch auf die Fürsprache der seligsten Jungfrau Maria, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ihnen auch herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, fürs Dabeisein heute beim Grundkurs des Glaubens. Am Mikrofon verabschiedet sich Martin Löschberger und ich gebe zurück jetzt von der Steiermark ins Studio nach Balderschwang.